Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das in finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Herbei, o ihr Gläubigen, das 2:1-8. Wir kennen ja diese Geschichte, aber es ist immer wieder gut, wenn man das nochmals hört. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von dem Kaiser Augustus ausging. Alle Welt sollte sich für die Steuer eintragen lassen. Diese Eintragung war die erste und sie geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Stadt. Da ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa hinauf zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus des Geschlechts Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seine Braut, die war schwanger. Als sie aber dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keine Herberge, keinen Platz in der Herberge. Es waren aber Hirten, die daselbst in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten nachts ihre Herde. Bis hierher. Mit den Hirten will ich gehen. Engel des Herrn, nein, es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Das ist Christus, der Herr. Und das nehmt zum Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen zum Himmel fuhren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was geschehen ist, wie es uns der Herr verkündet hat. Und was für ein Lied. Als die Engel von ihnen zum Himmel fuhren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und sehen, was geschehen ist, wie es uns der Herr verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatte, verbreitete sie das Wort, dass sie zu ihnen über dies Kind gesagt worden ist. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Worte, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt war. Bis hierher. Singen wir noch.
Hören und sehen. Wir haben es gemerkt in dem, was schon heute Morgen berichtet wurde aus Gottes Wort. Das Geschehen zur ersten Weihnacht. Hören und sehen. Darum geht es auch heute in dieser Weihnachtspredigt. Wir lesen eine Bibelstelle aus Johannes Kapitel 1. Den Beginn vom Johannesevangelium, wo eigentlich auch berichtet wird, warum Gott Mensch wurde in dem Sohn Jesus Christus. Und auch hier merken wir wieder, wir sehen oder wir sahen was? Seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit sehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Evangelium Johannes, Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Rede das Wort, Gottes Wort. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Erstgeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was geredet wird, sind immer Worte. Sie haben eine Bedeutung, diese Worte. Für den, der diese Worte versteht, bedeuten sie etwas. Worte können sehr viel aussagen, Information geben und unter anderem ein Befehl auch aussprechen. Worte gebieten manchmal. Es sind Gebote, die ausgesprochen werden. Zum Beispiel in der Robotik, heute modern, die Robotik, da kann man elektronisch durch Worte, die wir aussprechen, Maschinen, Geräte, Computer in Gang bringen und steuern sogar. So weit sind wir in der Technik gekommen, nicht wahr? Robotik. Man kann mit Worte den Computer sogar fragen und eine Stimme gibt in verständlichen Worten Antwort. So weit sind wir heute. So geschieht viel durch die Worte, welche von Menschen ja gesprochen wurden. Auch in der Geschichte ist viel Gutes entstanden durch Worte. Ja, aber nicht nur. Durch Worte ist auch viel Schlechtes angerichtet worden. Ja, die menschliche Zunge. Sie ist ein kleines Glied, heißt es, und rühmt sich doch großer Dinge. Die Vergleiche, die wir finden in der Bibel vom Schöpfer in Gottes Wort, die Zunge, unsere Worte, ja, es ist nicht nur positiv. Gott vergleicht zum Beispiel deine, meine Zunge, wo wir reden und sprechen, mit einem kleinen Steuerruder von einem Schiff. Ein kleines Feuer auch oder ein Funke, der einen Waldbrand verursacht. Einen großen Waldbrand, Jakobus Kapitel 3 steht das. Die Zunge des Menschen kann kein Mensch bezwingen, steht geschrieben. Stell dir vor, die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Sie wird somit als unbändiges Übel voll tödlichen Giftes bezeichnet in der Bibel, die Zunge. Aber dann kommt es doch anders. Dann spricht Gott aber von der Zunge, von dem Mund des Menschen als von einer Quelle. Eine Quelle, die erst bitteres Wasser gab, ungenießbares Wasser, eine Quelle, ungenießbares Wasser. Sie kann kein süßes Wasser und dann wieder bitteres Wasser hervorbringen, steht in Jakobus 3, diese Quelle. Es braucht eine neue Quelle. Die muss entstehen. Und diese Quelle, diese neue Quelle wird Süßwasser bringen, erfrischendes Mineralwasser spenden. Jakobus 3, Vers 9 bis 11. Und über allem Reden der Menschen, über allen Wortquellen der Menschen steht Gottes Reden. Gott redet. Gottes Wort. Es heißt nämlich, durch Glauben verstehen wir Menschen, dass die Welten und die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind und dass die Dinge, die man sieht, die man sehen kann, wir Menschen sehen sie, die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Hebräer 11, Vers 3. Weiter heißt es in einem Psalmwort, Psalm 119, 89 bis 91, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln, deine Treue währt von Generation zu Generation. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Psalm 119. Wir sehen, alle Ordnung und Einrichtung des uns Sichtbaren und auch des uns Unsichtbaren, all diese Einrichtungen sind durch Gottes Wort geschehen und sie werden erhalten, auch durch dieses Wort. Und sie werden auch vergehen wieder, das Sichtbare wird vergehen, auch durch Gottes Wort. Gott hat geboten, sein Wort. Er hat geboten durch sein Wort, dass die Menschen verloren gehen. Erstmals. Das hat auch Gott geboten. Die Menschen gehen verloren. Sie sind in der Gottesferne, weil sie Gott den Rücken gekehrt haben, sich abgewandt haben von ihm. Und wenn die Menschen nicht auf Gott hören und weil sie nicht auf Gottes Wort hören, gehen sie verloren. Gott ist souverän. Er hat Recht in allem, was er bestimmt. Nicht wir Menschen. Gott hat Recht in allem, was er bestimmt. Gott sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Gottes Wort. Ewige Gottesferne ist der Sünde Lohn. Aber von Ewigkeit her, besteht von Gott das Wort auch zur Rettung aus dieser Gottesferne. Von Ewigkeit her, Gott spricht zur Rettung der Menschen, sein Wort. Und so hat er sein allmächtiges Wort eingesetzt zur ewigen Erbarmung. Erbarmung für die verlorene Menschheit. Und diese Erbarmung macht Gott für den Menschen aller Zeiten zugänglich. Er macht sie zugänglich durch einen Herrscher, der kommen wird, der kommt und der gekommen ist. Wir feiern ja geschichtlich diese Realität. Ein Herrscher kommt, ein König, der Vergebung gebieten darf. Er darf Vergebung gebieten. Und er spricht dann den Menschen auch Gerechtigkeit zu. Unter den Menschen ein Wohlgefallen. Der König kommt, kann Vergebung gebieten. Er darf das, er hat diese Macht. Und er führt den Menschen zurück in die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, dich und mich. Er will diese Menschen zurückführen in diese Gemeinschaft. Und in diesem herrlichen König und Retter wird Gottes Wort ein Gebieten zum vollkommenen Heil der aller Menschen, die seinem Gebieten, seinem Willen Recht geben. Willst du Gott und seinem Gebieten, dass du verloren bist, Recht geben? Willst du Gott und seinem Gebieten, dass er in Jesus Christus dich rettet, Recht geben? Wenn du das tust, dann wird er dich retten. Es ist sein Werk. Es ist Gnade, nicht unser Verdienst. Ihm untertan werden und bleiben. Ihm untertan werden. Ja, ich erkenne dein Recht über mir, o Gott. Ich bin von Natur aus verloren. Du hast Recht. Ich habe dich betrübt, beleidigt durch meine Sünden. Aber Herr, du hast auch Recht, wo du sagst, es ist vollbracht und hast mich, Sünder, am Kreuz. Krippe, Kreuz und Krone. 3K. Er hat dich und mich am Kreuz errettet, damit wir seine Herrschaft teilen dürfen, Krone. Die Propheten sahen ihn zeitlich von Ferne und kündigten sein Kommen an. Sie sahen ihn, die Propheten. Darum geht es ja auch heute Morgen. Hören und sehen. In Jeremia Kapitel 33, ein Prophet, Jeremia, Vers 25, so spricht nun der Herr. So gewiss ich meinen Bund mit Tag und Nacht, die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so wenig werde ich den Samen Jakobs und meines Knechtes David verwerfen, denn dass ich aus seinen Nachkommen keinen Herrscher mehr nehme, der über den Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs herrschen soll, denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen, spricht Gott. So gut als er alles eingerichtet hat im Weltall, wird er auch das erfüllen. Es ist sein Gebieten, es ist sein Wort. Ein Bileam, schon viele Jahre vor dem Kommen Jesu auf diese Welt, ein Bileam, als er das Volk verfluchen sollte, das Volk, woraus der Messias kommen sollte, der Retter für die Welt, als er es verfluchen sollte, sagte er sieht einen Stern aufsteigen. Er sollte dieses Volk verfluchen, jetzt sieht er einen Stern aufsteigen, von Ferne. Ich sehe ihn aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter König. Ein Zepter erhebt sich aus Israel, 4. Mose 24. Bileam, Prophet. Jesaja, ein anderer Prophet, kündigt unter anderem einen herrlichen Dienerkönig. Sonderbar, ein Dienerkönig Gottes an. Jesaja, welcher Frieden stiften wird für die Menschen. Wir haben einen Ausschnitt gehört heute Morgen schon in der Einleitung. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, spricht Jesaja, viele Jahre vor seinem Kommen. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja 9,5 wurde schon gelesen. Und dieses Kind hat keinen irdischen Vater, außer den Vorfahren einer Jungfrau. Sonst hat dieses Kind keinen irdischen Vater. Außer die Vorfahren einer Jungfrau. Und die werden immer wieder angegeben bis zu seinem Kommen. Interessant. Es ist langweilig zu lesen, aber sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Er hat keinen irdischen Vater, außer die Vorfahren einer Jungfrau, welche ihn gebären wird, weil er Immanuel heißen soll, Gott mit uns, Jesus soll er heißen, Gott rettet. Sogar der Geburtsort, den Geburtsort, hat Gott durch sein Wort bestimmt und durch einen Propheten Micha vorausgesagt. Und du, Bethlehem, Ephrata, aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, auch wieder Herrscher, König und Diener, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1. Die Propheten sahen ihn, sein Kommen. Die Zeitgenossen seiner Menschwerdung, das haben wir heute Morgen schon einige Male gehört, die Zeitgenossen seiner Menschwerdung sahen ihn leibhaftig. Er kam in, als Baby in eine Krippe geboren. Sie sahen ihn leibhaftig. Und wir haben immer wieder gelesen, sie hörten und sie sahen. Sie hörten und sie sahen. Ein sehr bekannter Historiker, Flavius Josephus, der schreibt, er ist Geschichtsschreiber, er schreibt in seiner Zeit auch, man kann es nachlesen, dass da Jesus aufgetreten ist, gekommen ist. In der Geschichte dieser Welt, er ist Geschichtsschreiber, Flavius Josephus, Zeitgenosse dieser Menschwerdung Gottes. Und im Zusammenhang, interessant, das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, in dieser Vorweihnachtszeit, im Zusammenhang mit der Geburt von Gottes Sohn in seiner Menschwerdung, bringen unsere Lieder, die wir singen, habt ihr auch gemerkt, immer wieder kommen und sehen zum Ausdruck. Kommen und sehen. Ich zitiere jetzt einige Auszüge aus bekannten Liedern, Beispiele. Ihr Kinderlein, haben wir noch nicht gesungen, oder? Müssten wir noch singen. Ihr Kinderlein, kommet. Und dann heißt es weiter, und sehet, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel bescheret uns hat. Wir haben gesungen, herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet. Weiter heißt es, sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren. Ein anderes Lied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein, zu sehen, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. Ein weiteres Lied, freut euch, ihr Christen alle. Freue sich, wer immer kann, Gott hat viel an uns getan. Siehe, siehe, zweimal. Siehe, siehe, meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir, brennt in Liebe für und für, dass er in der Krippehöhle hart lieget dir zu gut. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Paul Gerhard, 1600. Und dann heißt es, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Paul Gerhard. Wir haben gesungen, Engel bringen frohe Kunde, allen Menschen weit und breit. Seht das Kindlein in dem Stalle, ihm nun gilt der Engellied. Ach, wie freuen wir uns alle, unser Aug den Heiland sieht, Gloria in excelsis Deo. Der unsichtbare, aber allmächtige, heilige, ewige, von dem sündigen Menschen total abgesonderte Gott wird als Mensch, Kind in der Erdenzeit gesehen. Die Zeitgenossen sahen ihn. Wir singen davon, dass wir ihn sehen. Wir werden zum Schluss dazu kommen, nicht wahr? Aber die Zeitgenossen sahen ihn. Der unsichtbare Gott, geboren im Fleisch. Er hat Fleisch und Blut, wie alle Menschen, seine Geschöpfe angenommen. Er ist in die Zeit gestellt. Neugeborenes Kind. Er wird heranwachsen offenbart seine Allmacht in unzähligen Wunder, die er tut, unter den Menschen in seiner Umgebung. Er ist heilig, er ist unschuldig, er ist unbefleckt von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist er, steht geschrieben, Jesus Christus. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn, durch Jesus, zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hebräer 7, Vers 25. Das ist nun für die Menschen, für dich und mich, ist das die Grundlage der Gottesfurcht. Gottesfurcht? Ja. Wir sind eingeladen dazu. Und die Grundlage ist, dass er Mensch geworden ist. Dass er uns entgegengekommen ist. Heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist er. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Die Grundlage unserer Gottesfurcht, diese Menschwerdung Gottes. Das anerkannt große Geheimnis, heißt es in 1. Timotheus 3, anerkannt großes Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen erst von den Engeln. Gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Jesus Christus ist König. Die Jünger sahen seine Wunder, aber einige sahen auch seine Herrlichkeit. Auf einem hohen Berg, Matthäus 17. Wir sind Augenzeugen, haben sie gesagt. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. 2. Petrus 1, Vers 16. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn. Ich sage es noch einmal, Krippe, Kreuz und Krone. Er ist über alle Maßen von Gott, dem Vater, erhöht. Und in dieser Herrlichkeit wird er jedem Menschen erscheinen, wenn die Ewigkeit anbricht. Zum ewigen Gericht für die einen oder zum Eingang in die ewige Heimat bei ihm, dem Retter, weil er angerufen wurde und Macht hat zu retten. Er hat dies gebietende Wort zu retten. Und zum Schluss, das Dritte ist eben im Glauben jetzt, du und ich, im Glauben sehen wir. Die Zeitgenossen haben ihn leibhaftig gesehen. Die Propheten haben ihn im Voraus gesehen. Und wir dürfen im Glauben jetzt auf ihn sehen. Im Glauben sehen wir auf ihn, ohne ihn jetzt zu sehen. Gott gab Zeichen dazu. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ihr kennt die Stelle, ich zitiere sie. Seht, was? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und das dürfen wir sehen in all dem, was uns Gott schenkt in seinem Wort. Hören und sehen. Die Bibel offenbart uns, wer Gott ist und Jesus Christus ist. In 1. Petrus 1, 8 heißt es, ihn liebt ihr, liebst du ihn, diesen Heiland? Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Das ist die wunderbare Schau, sehen für dich und mich. Möge der Herr uns auch in dem Ende dieses Jahres, im Eingang zum neuen Jahr, immer wieder diese Gnade schenken, wegzusehen von dem, was uns ablenken möchte. Das brauche ich persönlich so sehr. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Da gibt es so vieles, was den Roland ablenken möchte. Von dem Hauptsächlichen, von dem Allerwichtigsten, dass wir das Endziel nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir immer wieder dorthin schauen, wo in Gottes Wort uns klar gemacht wird, worum es Gott geht in unserem Leben. Ja, dein Alltag, mein Alltag, ist wichtig, sehr wichtig. Aber was ist bestimmend in diesem Alltag? Wir haben es gesehen, die Propheten haben vorausgeschaut. Die Zeitgenossen haben gehört und haben gesehen. Was? Sie hatten viel zu sehen, auch damals. Aber sie haben das Wichtigste gesehen und gefunden. Und so geht es auch mit uns heute. Glaube ist, ja, wir sehen nicht und doch seht. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Möge Gott uns diese Schau auch schenken, im Hineingeführt werden von Gott in das neue Jahr, das bald beginnt. Und dass wir es immer wieder bezeugen dürfen, froh bezeugen dürfen, ja, Jesus liebt mich. Und dass wir es auch anderen sagen dürfen, ja, Jesus liebt auch dich. Er hat Krippe, Kreuz und Krone. Alles vollbracht, damit wir teilhaftig werden dürfen. Wir sind schon teilhaftig an der Erniedrigung in das Menschsein. Wir sind teilhaftig geworden an dem ewigen Geschehen unseres Heils in Jesus Christus durch seinen Opfertod am Kreuz. Und wir werden auch teilhaftig werden an dieser Herrlichkeit im Himmel bei ihm. Möge Gott dich so segnen durch seine Gegenwart. Amen. Bevor ich bete, singt der Chor ein Lied.